Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Rein geht's in eine neue Woche SWR 1 Leute und Iris Gleicke darf ich herzlich begrüßen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie waren Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, auch für Mittelstand und Tourismus, saßen seit 1990 im Bundestag, haben sich dann 2017 aus privaten Gründen entschieden, nicht mehr zu kandidieren. Diese Trennung, die ganz häufig gemacht wird noch in Ost und West, 30 Jahre fast nach dem Fall der Mauer. Nervt Sie das?
Es sind 30 Jahre danach, aber es ist schon so, ich bin halt Ostdeutsche. Und ich merke das auch, unsere Kinder sind das nicht mehr. Das ist auch gut so, dafür haben wir ja mal eine friedliche Revolution gemacht, damit die sich tatsächlich auch frei bewegen und auch anders definieren. Aber für uns Ältere ist es natürlich so, dass es die Unterschiede gibt und die spüren wir natürlich auch noch.
Zählen Sie mal ein paar Hauptunterschiede auf.
Naja, es gibt die ganz ökonomischen Unterschiede, also das Thema unterschiedliche Einkommen, ne? Dass Ostdeutschland immer noch die Menschen gering bezahlt werden. Wir haben ja jetzt gerade auch wieder Tarifauseinandersetzungen. Genau. Oder dass die Wirtschaft kleinteiliger ist, dass die Wirtschaftskraft noch nicht aufgeschlossen hat und dass die Vermögensunterschiede da sind und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch ein paar mentale Unterschiede. Also, dass wir natürlich auch als Ostdeutsche Respekt einfordern für die Leistung, die auch im Transformationsprozess erbracht ist. Für uns ist ja am 3. Oktober 1990 kein Stein auf dem anderen geblieben.
Aber Sie sagen und Sie speziell üben ganz besonders Kritik an diesem Transformationsprozess. Warum ist der Ihrer Meinung nach so falsch gelaufen?
Na, ich übe nicht Kritik per se am Transformationsprozess. Ich sage immer, bei vielen Fehlern, bei der nächsten Wiedervereinigung können wir das alles viel schöner machen. Aber es gab natürlich gravierende Fehler. Das ging schon etwas früher los mit der Wirtschafts-Währungsunion. Der Umtauschkurs hat natürlich dazu geführt, dass die DDR-Produkte im Westen sozusagen plötzlich im Preis vervierfacht waren und uns sind die osteuropäischen Märkte zusammengebrochen. Das hat natürlich für die DDR-Wirtschaft, die es ja damals noch war, es war ja im Juni 1990, hat das gravierende Auswirkungen gehabt. Und es gab natürlich auch ein paar politische Fehler, zum Beispiel, dass die Treuhandanstalt nicht mehr industrielle Kerne erhalten hat, die als Kristallisationspunkt funktioniert hätten, um eben auch selbstständige neue Produkte und so weiter anzusiedeln.
Es gibt aber natürlich auch ein Bemühen um Aufarbeitung. Wie sieht das denn aktuell konkret aus? Damit sind Sie ja immer noch befasst.
Ja, das geht schon seit vielen Jahren. Ich habe gerade gestern in der Vorbereitung auf diese Sendung nochmal einen Artikel gelesen, den habe ich 2001 verfasst, am Ende der Dankbarkeit, wo es nochmal darum geht, dass es um Respekt geht und dass es darum geht, dass nicht die Westdeutschen die Augen zum Himmel verdrehen und sagen, oh Gott, was kostet uns das alles, sondern dass sie auch anerkennen, was an Leistungen dahinter ist, auch an Lebensleistung dahinter steckt, in einer Diktatur gelebt zu haben. Und diesen Respekt fordere ich schon lange ein. Und im Moment habe ich gerade mit ein paar Freunden auch ein Papier wieder geschrieben, 30 Jahre danach, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, sollte es uns möglich sein, die gesamtdeutsche Geschichte zu erzählen. Es ist ja eine gesamtdeutsche Leistung, die letzten 30 Jahre.
Sie waren Beauftragte für die neuen Bundesländer der Bundesregierung, saßen 27 Jahre im Bundestag und haben sich dann 2017 bei der Bundestagswahl entschlossen, nicht mehr zu kandidieren aus privaten Gründen. Da ließ sich so in der Recherche in den Medien gar nichts zu finden. Reden Sie da nicht drüber?
Die Entscheidung ist schon 2013 getroffen worden, also vor der vorletzten Bundestagswahl, weil ich ganz einfach gesagt habe, 27 Jahre dann in der Politik, ich möchte einfach noch mal was anderes machen. Ich bin jetzt 54 und ich habe gedacht, also das ist genau so was, wo man noch mal so eine Lebensentscheidung trifft. Wollte gerne mit meinem Mann noch ein bisschen Fahrrad fahren und ein paar Sachen angucken, zu denen ich bisher nicht gekommen bin.
Kann man sich das so leisten, dann zu sagen, auch mit 54, dann steige ich mal aus und mache mir einen fröhlichen Lebensabend? Abend? Sie stehen ja mitten im Leben, also kann man ja vom Abend nicht reden.
Nee, das will ich auch nicht. Ich habe immer gesagt, ich will auch nicht jetzt zu Hause bleiben und nur Strümpfe stricken. Das mache ich gerne, ich stricke gerne Strümpfe. Aber das ist jetzt nicht mein Lebensziel. Ich wollte einfach was anderes nochmal machen. 27 Jahre, gucken Sie mal, da sind Kinder geboren. Die sind dann schon erwachsen, die haben dann schon wieder selber Kinder. Und ich habe gedacht, Politik und Demokratie lebt ja auch ein Stück weit davon, dass die Leute nicht an ihren Posten kleben. Das wird uns ja häufig vorgeworfen, dass wir den Absprung nicht schaffen. Und ich habe eine tolle politische Karriere gehabt. Ich war stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ich war Staatssekretärin unter Manfred Stolpe. Ich war Geschäftsführerin meiner Fraktion. Ich war jetzt noch mal unter Sigmar Gabriel und Brigitte Zypris Staatssekretärin. Ich habe tolle Sachen einfach auch lernen dürfen. Und ich habe gesagt, jetzt will ich aussteigen und noch mal was anderes machen.
Und wie kommt jetzt das Geld ins Haus? Oft ist es dann ja, dass die Politiker umschulen zum Lobbyisten. Ist das bei Ihnen auch der Fall?
Naja, das ist jetzt nicht so mein ersehntes Ziel, das gebe ich zu. Ich bin im Moment auch nicht berufstätig in dem Sinne. Ich habe meine ehrenamtlichen Aufgaben, die ich schon zum Teil seit vielen Jahren mache, die ich also weiter verfolge. Aber ich gehe im Moment nicht arbeiten, weil mein Mann ist 2014 schwer erkrankt. Der ist an ALS erkrankt. Und unterdessen ist es so, dass er nicht nur nicht mehr laufen kann, sondern dass auch die Bewegungsfähigkeit der Arme und Hände eingeschränkt ist und er auch kaum noch sprechen kann. Und insofern bin ich jetzt zu Hause und pflege auch meinen Mann.
Das ist eine Erkrankung, die in der Öffentlichkeit etwas bekannter wurde, als damals der Maler Jörg Immendorf daran erkrankte. Mhm. Wie hat diese Erkrankung und das Pflegen Ihres Mannes, wie hat das Ihr Leben verändert? Wahrscheinlich komplett.
Ja klar, ne, der Lebensplan war ein anderer. Mein Mann ist vor 5 Jahren noch 150 Kilometer mit dem Rennrad am Tag gefahren. Eigentlich war er fitter als ich. Und das war schon ein Schock. Dann auch die Diagnose, gar keine Frage. Aber das ist, glaube ich, egal in welchem Lebensalter, immer ein Schock. Und ich habe dann, als ich im März dann aus der Bundesregierung ausgeschieden bin, erstmal unsere Wohnung auch umgebaut, ein Stück weit. Also unter fahrbarer Waschtisch, damit wir mit dem Rollstuhl überall hinkommen. Und es ist natürlich auch ein Kampf mit der Krankenkasse um Hilfsmittel und so weiter. Also es hat mein Leben schon, ich bin Lobbyistin meines Mannes, ja, das trifft's eigentlich am besten.
Und wenn Sie jetzt als Betroffene bei der Pflege darauf schauen, was ja auch ein großes politisches Thema ist und Jens Spahn jetzt die Finanzierung der Pflege ändern möchte, wie schauen Sie darauf?
Also ich war immer stolz darauf, dass wir die Pflegeversicherung überhaupt damals eingerichtet haben. Es gab ja Mitte der 90er Jahre das noch nicht und das ist auch, glaube ich, gut so, aber es muss natürlich nachgearbeitet werden. Der Pflegemittelkatalog muss nachgearbeitet werden. Der ist nicht mehr auf dem neuesten Stand des technischen Fortschritts, muss man einfach sagen. Da stehen zum Teil absurde Sachen drin und das macht es dann den Betroffenen auch sehr, sehr schwer, sich dann da rumzustreiten, welches Hilfsmittel denn das richtig ist. Nicht jeder ist Ingenieurin, so wie ich, oder war 27 Jahre im Bundestag und kann auch mal einen bösen Brief schreiben. Da werden die Leute sehr häufig auch alleine gelassen. Und ich weiß, dass die gesetzlichen Kassen zum Teil sehr gute Stützpunkte haben, wo es auch eine sehr gute Beratung gibt. Aber ich glaube, bei den privaten Kassen ist an der Stelle noch ein sehr, sehr großer Nachholbedarf.
Und dennoch haben wir jetzt die Frage immer noch offen gelassen, wovon leben Sie? Das heißt, was jetzt noch von der Zeit aus dem Bundestag nach 27 Jahren reinkommt, davon kann man gut leben?
Naja, ich habe Übergangsgeld noch als Staatssekretärin. Das vom Bundestag wird angerechnet. Also ich bekomme vom Bundestag kein Übergangsgeld. Und das als Staatssekretärin, das geht noch nur ein paar Monate. Also im Moment ist, ansonsten hat mein Mann ja eine ordentliche Rente. Insofern kommen wir zurecht. Wir müssen nicht Trockenbrot essen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Im Mai 2017, da haben Sie eine Studie vorgestellt zu Ursachen des Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Ich habe gerade nur den Namen der Studie erwähnt und da sagten Sie schon, oh wei. Ja, also das oh wei das können Sie vielleicht mal erläutern.
Das ist der große Kratzer in meinem Lack. Ja, also die Studie ist insofern schiefgegangen, als es da Fehler drinne gegeben hat, die wir vor der Veröffentlichung nicht mitbekommen haben. Wir haben das dann korrigieren lassen. Es hat ja eine heftige mediale Debatte gegeben. Deshalb es ist auch alles dazu gesagt, die Studie ist korrigiert worden. Aber ich habe sie nicht erneut veröffentlicht, sondern sie ist zum internen Informationsgebrauch für die Bundesregierung.
Vielleicht gucken wir dennoch noch mal drauf, denn das Ergebnis der Gutachter des Göttinger Instituts für Demokratie Demokratieforschung war, vor allem in Sachsen gäbe es eine Überhöhung des eigenen, des sächsischen, des ostdeutschen Deutschen. Und Sie haben die Studie erst auch verteidigt und sich anschließend von ihr distanziert. Warum dieser Wandel?
Naja, es ist so, ich habe die Studie in Auftrag gegeben, weil wir ja schon seit Anfang der 90er Jahre Probleme mit Rechtsextremismus haben. Und zwar nicht nur in Sachsen. Also die neuen Bundesländer sehen alle nicht gut aus. Das habe ich auch auf der Bundespressekonferenz weit vor in Auftrag geben der Studie gesagt. Da ist ja auch schon die Republik fast über mich hergefallen, weil ich gesagt habe, wir müssen erstmal dieses Problem anerkennen. Wir machen nur 20% der Bevölkerung aus, aber in Ostdeutschland geschahen damals mehr als 50% der rechtsextremistisch motivierten Straftaten, Gewalttaten. Und das ist natürlich ein, ich sag jetzt mal, das ist eine Zahl, die einen erschrecken lassen muss. Und was kann man dagegen tun? Wo kommt es her? Und deshalb habe ich gesagt, wir müssen an verschiedenen Spots, da war auch Erfurt dabei, ein Stadtteil von Erfurt, waren andere Orte dabei.
Heidenau war
genau,
dabei.
Wo die versucht haben zu ergründen, wo eben so Hotspots waren mit großen Zahlen von Gewalttaten, woran das denn liegt. Und das Entscheidende ist der Befund, dass man die Akteure vor Ort, die sich für Demokratie, für Menschenrechte einsetzen, für eine offene Gesellschaft einsetzen, dass die eben unterstützt werden müssen. Und das ist das Entscheidende für mich und das bleibt auch.
Nur haben wir jetzt zwei Dinge hier. Wir haben einmal die Ursachen für Rechtsextremismus und dann haben wir diese Studie, in der ganz offensichtlich falsch gearbeitet wurde. Wo lagen die Fehler, was waren die Mängel?
Ich habe zu der Studie alles gesagt, was man zu sagen hat. Es sind Fehler gewesen. Ich habe um Korrektur gebeten, habe sie gleichwohl nicht mehr veröffentlicht. Es ging dabei zum Beispiel um anonymisierte Namen und an anderer Stelle ist nicht anonymisiert worden. Es gab also ein paar Punkte, die einfach mit der, wie soll ich denn sagen, die mit Handwerk zu umschreiben sind. Das ist schade. Das ist natürlich klar, dass das sozusagen der Sache nicht gedient hat. Mir geht's auch nicht drum, Sachsen-Bashing zu betreiben oder Ossi-Bashing zu betreiben, was mir ja auch vorgeworfen wurde, absurderweise. Sondern mir geht's drum, ein Thema aufzugreifen, das uns alle erschreckt. Warum ist das so und warum ist es in Ostdeutschland stärker?
Nur dennoch muss man ja auch bei diesen Fehlern bleiben. Ist es korrekt, dass 40 Interviews geführt wurden mit meist linken Politikern und Aktivisten aus der Zivilgesellschaft und Wissenschaft? Wurden die hergenommen, um dann eine Studie zu repräsentieren. Da fragt man sich natürlich, was heißt repräsentativ?
Nein, es war keine sozusagen repräsentative Umfrage, das war es nicht, sondern es war natürlich eine Studie darüber, wie Akteure vor Ort, und das waren nicht nur Linke, sondern das waren auch Leute aus dem konservativen Bereich oder sogar darüber hinaus, um das mal so zu sagen. Und es ist halt geguckt worden, was ist vor Ort, was wird vor Ort als Problem erkannt und was wird vor Ort sozusagen als Ursache dieser Probleme erkannt. Darum ging es eigentlich.
Also mir kamen dann gleich die umstrittenen Beraterverträge bei Ursula von der Leyen im Verteidigungsministerium in den Sinn, wenn man
nein,
an diese
die Studie
denkt.
Ist ausgeschrieben worden.
Aber ich will nur diesen Zusammenhang herstellen zwischen Glaubwürdigkeit in die Politik und den Problemen, vielleicht auch Ursachen zu Rechtsextremismus. Muss man nicht auch dort eine Brücke schlagen?
Gar keine Frage. Also es war ja der Versuch. Ich wollte ganz einfach versuchen, also Ursachenforschung zu betreiben, damit das also nicht immer nur sozusagen durch die Medien geistert. Es gab ja ganz absurde Situationen, zum Beispiel auch mit den Wahlergebnissen für die AfD in Ostdeutschland. Plötzlich gab es also den Aufschrei, die AfD ist in Ostdeutschland zweistellig. Dann habe ich gesagt, ja Moment mal bitte, Entschuldigung, aber das ist vorher in Baden-Württemberg auch schon passiert und das gehört nun zugegebenermaßen nicht zu Ostdeutschland. Also mir geht es immer darum, dass man nicht nur mit Schaum vorm Mund da irgendwie guckt, sondern dass man sich den Problemen stellt. Und die hat Ostdeutschland nun mal.
Baden-Württemberg liegt bei rechter Gewalt unter dem Bundesdurchschnitt. Bundesdurchschnitt. Ich glaube, 45 rechte Gewaltdelikte standen 2017 in der Kriminalitätsstatistik. Wie sieht das für Sachsen oder für Thüringen aus? Sie leben in Thüringen.
Ja, ich habe die aktuellen Zahlen jetzt natürlich nicht nachgeschaut, aber es ist ganz einfach so, dass wir in den neuen Bundesländern tatsächlich Probleme haben. Es gibt Hotspots, also auch meine eigene Heimat übrigens, Südthüringen, ist stark betroffen. Wir hatten da vor 2 Jahren das größte Neonazi-Konzert Europas, also in einem ganz kleinen Ort in Thema. Das ging auch durch alle Medien. Und ich bin da schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich, Anfang der 90er Jahre, auch für ein Bündnis gegen Rechtsextremismus engagiert. Und es geht einfach darum, die Bürgergesellschaft, die sich herausgebildet hat in Ostdeutschland, auch zu unterstützen. Und natürlich es gibt auch eine Ursache darin, dass die Menschen sich also schlecht behandelt fühlen. Das ist sozusagen eine Ursache, der Versuch einer Ursachenanalyse. Das ist keine Rechtfertigung. Ich möchte da auch nicht missverstanden werden.
Aber bei den Ursachen gilt es ja anzusetzen. Mhm. Und wie setzen Sie jetzt in Ihrem Bündnis gegen Rechtsextremismus in Schleusingen, in einem kleinen Ort in Thüringen, an?
Naja, wir haben zunächst mal eine Weile auch gebraucht, dass, ich sag jetzt mal, SPD, Linke, CDU alle an einen Tisch gekommen sind. Das ist dann unter dem Dach der Kirche, unter einer engagierten Pfarrerin dann auch gelungen, die sich da sehr, sehr engagiert hat.
Heißt, Sie schließen die AfD dort aus?
Ne, die gab es da noch nicht. Mhm. Also wie gesagt, Anfang der 90er Jahre war das. Da ging es einfach darum, dass egal welcher politischen Anschauung man ist, demokratischer Anschauung man ist, es darum geht, Rechtsextremismus zu bekämpfen und Rechtspopulismus. Die AfD ist in Teilen rechtsextrem. Da brauchen wir gar keinen, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ist das nicht umso wichtiger?
Aber sie ist eben vor
dort?
Allen Dingen auch rechtspopulistisch und da gibt's noch einen Unterschied. Ja. Entschuldigung.
Aber auch also, dort mit den Menschen zu diskutieren.
Natürlich, natürlich. Also in den fast 30 Jahren, die ich also in meinem politischen Leben gearbeitet habe, ging es mir immer darum, vor Ort zu sein, ganz konkret auch. Ich habe viele, viele Sprechstunden gemacht, damit die Hemmschwelle sozusagen auch niedrig ist. Die Leute haben mich aber auch, ich war zum Schluss so bekannt, dass ich also, wenn ich eine Tüte Milch in der Kaufhalle geholt habe, da unter 2 Stunden auch nicht rausgekommen war. Ich habe also auch mobile Sprechstunden gemacht. Ich habe mich in Vereinen engagiert. Ich habe ein Jugendzentrum aufgebaut mit anderen zusammen. Also es ist natürlich so, dass Politik, Demokratie vor Ort stattfindet. Das ist ganz entscheidend.
Und dann sind Sie sicherlich an den Punkt gekommen und haben festgestellt, dass Reden alleine reicht nicht mehr. Es muss etwas getan werden, um auch diese Unzufriedenheit, von der Sie gesprochen haben, um all das zu umgehen, dass die Menschen sich auch wieder gesehen und aufgefangen fühlen. Jugendzentrum haben Sie erwähnt. Was gibt es noch für Stichworte?
Naja, der Mieterbund, mein Engagement beim Mieterbund ist zum Beispiel auch so eins. Oder beim Arbeiter-Samariter-Bund, wo es eben um die Pflege ja beispielsweise auch geht. Da bin ich seit vielen Jahrzehnten schon engagiert und arbeite da seit vielen Jahrzehnten mit. Und das ist mir auch wichtig, weil man dann immer auch so ungefiltert sozusagen Problemlagen berichtet bekommt.
Wie holen Sie denn einen Menschen ab, der jetzt sich seit 30 Jahren zu Unrecht behandelt fühlt?
Also ich glaube, dass es eine, wie soll ich denn sagen, man hüte sich vor pauschalen Geschichten. Es gibt berechtigte Kritik auch am Transformationsprozess. Ich habe vorhin die Treuhandanstalt angesprochen, die in weiten Teilen, also die hat Buchläden und Apotheken und so weiter privatisiert. Das war auch alles so in Ordnung. Es gab aber auch die schlimmen Geschichten, die ja auch die Medienberichterstattung durchaus beschäftigt haben. Und es gilt natürlich, da auch zu sagen, dass es das gegeben hat. Nicht umsonst hat es einen Untersuchungsausschuss gegeben im Deutschen Bundestag. Und ich finde, dass es auch nichts schadet, wenn man 3 Jahrzehnte nach der friedlichen Revolution sagt, oh, nicht alles ist gut gelaufen. Es war keine rumpelfreie Veranstaltung. Es war eben nicht so, dass die blühenden Landschaften über Nacht entstanden sind.
Wir wollten eigentlich über den Zustand der SPD sprechen, aber ich möchte gerade eine Hörermail vorziehen von Silke aus Speyer, die direkt ins Studio geschrieben hat. Und sie sagt, sie stammt ursprünglich aus dem Osten Deutschlands, lebt jetzt seit 20 Jahren in Speyer. Und sie haben sich damals ganz bewusst für diesen radikalen Umzug entschieden, um ihrer Tochter, die war damals damals 12 Jahre und sich auch eine gute Zukunft zu schenken. Und Sie haben das nie bereut. Die E-Mail ist noch sehr viel länger, das können wir jetzt nicht alles zitieren. Aber sie erwähnt auch, dass ich kann das Gejammer nicht mehr hören, steht ganz vorne. Dieses Gejammer, wie begegnet Ihnen das?
Naja, es geht nicht um Jammern, sondern es geht darum, hinzuschauen und zu sagen, wo sind die Unterschiede. Und es hat nichts mit Jammern zu tun, wenn man zu Recht einfordert, dass man in Ostdeutschland auch die gleichen Löhne haben will. Es gibt übrigens auch die Unterschiede in Westdeutschland zwischen großen Städten und ländlichen Räumen, was Einkommen angeht, aber zum Beispiel eben auch Mieten angeht und so weiter. Also,
was schlagen Sie da vor?
So, mir geht's einfach darum, hinzugucken. Es ist nun mal so, dass die ostdeutschen Löhne immer noch 20% hinter den westdeutschen Löhnen, und das sind ja Durchschnittsgeschichten, hinterherhinken, dass die Wirtschaftskraft geringer ist. Das muss man zunächst erstmal zur Kenntnis nehmen. Das heißt ja nichts anderes, als dass man auch einfordern muss, dass weiterhin es eine Förderung geben muss. Und ich habe schon vor vielen Jahren, ich meine, es wäre 2011 gewesen, also bevor ich in die Bundesregierung wieder eingestiegen bin, habe ich gefordert, das feste Bündnis der strukturschwachen Regionen in Ost und West gleichermaßen, weil es gibt keinen Grund mehr zwischen Ost und West so zu unterscheiden. Der Osten schließt sukzessive auf, aber der Westen wächst eben auch weiter. Ne?
Aber Sie haben das Beispiel Wohnen jetzt gerade erwähnt, da können wir mal drauf schauen. 6 baden-württembergische Städte sind unter den 10 Städten Deutschlands mit den höchsten Mieten. Mhm. Also ich kann in Halle sehr viel günstiger mieten als in Stuttgart, Freiburg, in Leinfelden, Echterdingen, Tübingen, Ditzingen oder Ludwigsburg. Mhm. Also diesen Unterschied gibt es ja auch.
Ja, sicher. Und ich vermute, dass hier auch die Städte sind mit den höchsten Einkommen. Den Zusammenhang gibt's. Also man kann ja nicht von seinem Einkommen sozusagen die Miete in Halle wollen. Wenn man sich dann das Hallenser Einkommen anguckt, dann
also
gibt's ja mit Sicherheit
ja
deutlich große Unterschiede. Und man muss es einfach zur Kenntnis nehmen, man muss es sehen. Und so wie man Politik für die strukturschwachen Regionen machen muss, ob die nun im Ruhrgebiet liegen oder im Bayerischen Wald oder ob das in Thüringen ist oder in Sachsen, in Mecklenburg-Vorpommern oder wo auch immer, es ist wurscht, in Schleswig-Holstein, die gibt es. Der Unterschied besteht darin, dass Ostdeutschland in der Fläche strukturschwach ist. Und Westdeutschland, da sind die strukturschwachen Regionen eben eher Inseln. Und das ist natürlich ein erheblicher Unterschied, was auch Pendelbewegungen angeht. Viele, viele Menschen sind aus Ostdeutschland abgewandert. Das hat, Frau Silke aus Speyer ist ja auch weggegangen und da ist ja auch überhaupt nichts dran auszusetzen und es freut mich sehr, dass sie hier auch gut Fuß gefasst hat, aber es ist ja keine Option für damals 17 Millionen Ostdeutsche gewesen, sondern wir wollen ja auch, dass Ostdeutschland nicht irgendwie das Mezzogiorno Deutschlands wird, sondern dass es aufschließt und daran gilt es weiterzuarbeiten. Übrigens, den Solidaritätszuschlag, den haben wir Ostdeutschen auch bezahlt.
Und nochmal zurück zum Stichwort Jammern. Heißt es also auch, nach fast 30 Jahren nach dem Mauerfall ist ein neues Selbstbewusstsein gefordert?
Ja, natürlich. Ich gehöre auch wirklich nicht zu den Jammerern. Ich verteile bloß auch keine rosaroten Brillen. Mir geht's drum, dass wir nicht gleichgültig sind und dass wir nicht die Augen zum Himmel heben und uns die Erbsen auf den Teller zählen, sondern dass wir dieses Land gemeinsam entwickeln. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir Ostdeutschen dieses Land verändert haben. Es mag ja manchem Westdeutschen nicht so ganz bewusst sein, aber als ich vor 30 Jahren in den Deutschen Bundestag gekommen bin, da ist mein Sohn 3 geworden. Und ich habe ganz selbstverständlich, ich bin Bauingenieurin von Beruf, ich habe immer gearbeitet, ich war alleinerziehende Mutter. Und als ich in die Politik gegangen bin, habe ich gedacht, na, das geht auch so weiter. Und ich habe dann natürlich gefragt, wo der Betriebskindergarten des Deutschen Bundestages ist. Es gibt auch einen Betriebskindergarten des Deutschen Bundestages, aber damals war ausgeschlossen, dass Bundestagsabgeordnete ihre Kinder dahin geben.
Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind Hochbauingenieurin, gelernte Bauzeichnerin. Sie haben im Stadtbauamt Schleusingen in Thüringen gearbeitet. Was hat Sie in die Politik geführt?
Naja, ich habe auch direkt nach dem Studium in einem Betrieb gearbeitet, der Baureparaturen gemacht hat an Häusern. Und ich habe natürlich unter dem Materialmangel gelitten. Wir hatten kein Holz, kein Stahl, alle möglichen Sachen, die eben immer wieder gefehlt haben auf den Baustellen. Und es war schon sehr, sehr schwierig. Und dieser Mangel, der zog sich ja quasi durchs ganze Leben. Ich bin sehr früh politisiert worden. Mein Vater hat einen Onkel und dessen Frau und die drei Kinder, die haben damals in Weiden in der Oberpfalz gelebt, später dann in Karlsruhe. Und deshalb ging auch meine erste Westreise nach Karlsruhe. Und wir haben viel Unterstützung von der Familie gehabt. Aber es war eben dann auch so, dass eben auch politisch diskutiert worden ist.
Das hat mich sehr geprägt. Hör ich denn da einen gewissen Frust raus, der Sie auch in die Politik getrieben hat, wenn Sie sagen, da gab es einen Mangel und deswegen?
Na klar, in der DDR gab es einfach auch den Mangel. Wir haben zwar genug zu essen gehabt, aber es war natürlich jetzt nicht so schrecklich modisch. Und ich war froh, dass meine Großcousine 3 Jahre älter ist als ich und ich in ihren Sachen sozusagen groß werden konnte. Da bin ich auch nach wie vor sehr, sehr dankbar dafür. Und na klar, wir wollten auch, wir hatten ja die auch tolle Ideen und wir wollten natürlich auch ein tolles Leben haben, das ist doch vollkommen klar. Und unsere DDR war schon etwas piefig.
Und dann haben Sie den SPD-Ortsverein Schleusingen gegründet. Wie kam es dazu?
Naja, ich habe mich bin in der Kirchengemeinde engagiert gewesen, habe im Kirchenchor gesungen und bin natürlich auch im Neuen Forum gewesen. Und der Bürgerbewegung alleine, fand ich, reicht nicht aus. Und es gab ja nur die damals noch SED und die Blockparteien. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und deshalb gab es nur die Möglichkeit, eine neue Partei zu gründen, sich da einzumischen. Und da kamen für mich nur die Grünen oder die SPD in Frage. Und ich habe mich für die SPD entschieden, auch wegen ihrer großen Tradition, und bin da auch ganz gut gefahren mit.
Bei einer DDR-Vergangenheit stellt sich ganz automatisch natürlich auch die Frage nach Stasi und Co. Wie war das bei Ihnen?
Naja, ich habe selber gewusst, dass ich nicht für die Stasi gearbeitet habe, aber ich habe natürlich alle Überprüfungen über mich ergehen lassen. Das ist gar keine Frage. Ich gehörte ja auch dem Schleusinger Stadtrat an, dem ersten frei gewählten dann ab 1990 und bin jetzt gerade neulich wieder überprüft worden, weil ich jetzt auch im Beirat des Beauftragten für die Stasi-Unterlagen sitze. Und es ist auch, es gehört zur Geschichte dazu, ist eine andere Facette sozusagen der Aufarbeitung, die aber auch sein muss, dass wir eben auch diesen Teil der Geschichte als gesamtdeutsche Geschichte auch wahrnehmen.
Also engagierte Bürgerin wären Sie natürlich für die Stasi sehr interessant gewesen. Wurden Sie da nicht auch mal angefragt?
Ach, nee, das ist, ich glaube, ich hatte eine eindeutige Haltung. Ich glaube, das hat sich auch rumgesprochen. Also natürlich ich war jetzt keine Heldin. Ja, ich habe jetzt also nicht jeden Tag die Konfrontation gesucht, sondern ich habe auch gesehen, dass ich meine Ausbildung machen kann, dass ich mir meine Freiheiten so weit zugestehe. Man ist mal angeeckt, das andere Mal ist man auch wieder zurückgewichen. Es gibt nicht nur Helden oder nur sozusagen Täter oder Opfer.
Ja, es erforderte sicherlich auch ein gewisses Mitlaufen in dem System, um überhaupt dann auch, ich sag mal, so weit zu kommen wie Sie.
Na, ich will mal sagen, dass das mit dem Mitlaufen hört sich schon wieder so schwierig an. Ich finde, dass dazu gehört, dass man sich auch mit dem Alltag in der DDR beschäftigt, weil mein erster Kuss, der hat wahrscheinlich nicht schlechter geschmeckt als Ihrer. Unter anderen Bedingungen. Ja, es war eine Diktatur, aber wir haben natürlich auch getanzt, wir haben auch Musik gehört und Musik gemacht und haben uns nach westdeutschen Sendern haben die gehört, und das ist gar keine Frage. Das gehört auch zur Erfahrung in der Diktatur. Es gehört eben auch dazu, sich der Opfer anzunehmen. Ich will aber deutlich sagen, die allermeisten Menschen in der DDR haben nicht dank der Diktatur, sondern trotz der Diktatur versucht, ein anständiges Leben zu leben. Und dafür gilt es einfach auch Respekt. Und deshalb finde ich das immer mit dem Mitläufertum oder Heldentum.
Man kommt so schnell in so eine Rechtfertigungssituation.
Ja, so ist das. Und das möchte ich eigentlich nicht, sondern ich möchte, dass wir uns wirklich mit den schlimmsten Dingen, die da passiert sind, auseinandersetzen, genauso wie mit den Alltagserfahrungen.
Und die Zeit rennt uns schon wieder weg. Wir haben immer noch nicht über den Zustand der SPD gesprochen. Wochen so schlecht wie nie. JUSO-Vorsitzender Kevin Kühnert, der spricht jetzt von einer Auferstehung der Partei, die er fordert, und nennt da als Beispiel die Hartz-IV-Reform. Da fehlt aber die Zustimmung des Koalitionspartners. Wie soll denn Ihrer Meinung nach die SPD auferstehen?
Also zunächst, ich leide natürlich auch an den Umfragenwerten, die derzeit also da über die Bildschirme und Radiosender flimmern und zu uns reinkommen. Und es ist natürlich so, dass die SPD ganz klar auch Fehler gemacht hat. Darüber reden wir schon geraume Zeit. Wir haben erhebliches Vertrauen verloren. Kevin Kühnert hat recht, wenn er auch die Agenda 2010 anspricht. Aber man muss auch sagen, das Land hat sich auch weiterentwickelt seither. Und es ist immer die Aufgabe von Politik, auch einmal getroffene Entscheidungen an die Gegebenheiten anzupassen. Die SPD muss weiter der Kümmerer sein. Es gibt viele Probleme, die quasi mit Händen zu greifen sind. Wir haben vorhin schon mal über das Thema Mieten und Wohnen gesprochen. Wir müssen über das Thema Einkommen reden und wir müssen über das Thema Pflege und Gesundheitsversorgung reden und gerade eben auch über die ländlichen Räume, die häufig nicht immer, aber doch meistens strukturschwach sind. Und das ist ja ein Thema, das ich seit Jahrzehnten vorantreibe. Und ich habe das ja auch, bin ich übrigens oft gefragt worden, warum ich als Ostbeauftragte mich für strukturschwache Regionen in Westdeutschland einsetze, weil sie es genauso brauchen. Wir brauchen nicht nur große Städte, sondern auch gleichwertige Lebensverhältnisse.
Jetzt bin ich an zwei Stichworten hängen geblieben. Sie haben einmal gesagt, wir müssen Kümmerer sein und wir müssen darüber reden. Wenn wir jetzt heute einfach mal nur den Tag nehmen, da treffen sich Macron und Merkel in Aachen. Wir haben es gerade in den Nachrichten auch gehört. Es geht um den zweiten Élysée-Vertrag, ein Abkommen Europa voranzubringen. Jetzt erinnern wir uns an den Wahlkampf Martin Schulz, der immer dieses Stichwort Europa voranbringen genannt hat. Schon in den Koalitionsverhandlungen fiel dieses Stichwort nicht mehr. Stichwort Kümmerer und drüber reden. Hat die SPD ein massives Vertrauensproblem?
Naja, also ich meine, wenn eine Partei in den Umfragen bei 14% liegt, dann ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr im Moment eben nicht so viele Menschen vertrauen. Und insofern geht es darum, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und natürlich ist das Thema Europa ein ganz wichtiges. Als Ostdeutsche kann ich das mal sagen. Wir sind mit dem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland ja auch gleich Mitglied der Europäischen Union geworden, was ja auch für den Ausbau der Infrastruktur oder beispielsweise auch in der Landwirtschaft ganz erheblich von Vorteil war. Die Polen und andere Transformationsgesellschaften, um mal in diesem Soziologendeutsch zu bleiben, die hatten da ja viel größere Mühe sozusagen, diesen Beitritt zu schaffen. Und deshalb gilt es auch, natürlich trotzdem die Europäische Union weiterzuentwickeln. Die müssen sich nicht um den Krümmungsradius der Banane kümmern, sondern es geht um das Europa der Region. Und ich fand, dass das, was Martin Schulz da auch schon eingefordert hat, ganz wichtig war. Und ich hoffe, dass jetzt auch die Diskussion um Europa weitergeht. Wir werden Europawahlen dieses Jahr haben. Und ich hoffe sehr, dass die Parteien zugewinnen.
Entschuldigung. Husten Sie sich aus. Gar kein Problem.
Ist trocken im Studio.
Ja, sonst trinken Sie auch noch mal einen Schluck. Oder ich sprühe gerade mal, da wir tatsächlich eine extreme Lufttrockenheit hier haben, muss man ab und zu zum Äußersten gehen und ein bisschen Feuchtigkeit hier verteilen.
Entschuldigung, also ich hoffe sehr, dass bei den Europawahlen eben auch eine Diskussion um diese Vorteile von Europa geführt wird. Weil ich möchte, also ich finde das toll mit der deutsch-französischen Freundschaft, aber ich möchte natürlich ein großes Europa, Osteuropa gehört für mich auch dazu, und auch wenn es da gerade schwierig ist, zu diskutieren.
Also schon beim ersten Vertrag 1963 schreibt ein Politikforscher Werner Weidenfeld, da hätte man eigentlich an den Notizen noch viel mehr rauslesen können, was wichtig gewesen wäre. Und man hat sich damals nicht getraut, ein umfassendes Drehbuch zu schreiben für Europa. Er sagt, was es braucht, ist eine strategische Elite. Sie haben jetzt einen gewissen Abstand aus der Politik, sind seit März 2018 raus aus dem Politikbetrieb. Wenn Sie da jetzt drauf gucken, die strategische Elite sitzt vermutlich nicht im Bundestag.
Naja, also die Verfasstheit der Europäischen Union ist ja nun nicht toll. Also dass Großbritannien als Volkswirtschaft aussteigt, und das hat ja Folgen für ganz Europa, das ist natürlich ein trauriger Befund. Und ich finde gut, wenn Deutschland und Frankreich auch heute mit diesem Aachener neuen Vertrag auf dem Élysée aufsitzend sich das Thema auch nochmal annimmt. Ich glaube, das ist steht Deutschland auch gut zu Gesicht, diese Diskussion mit zu befördern. Und ich glaube aber auch, dass in unserem Land genauso wie in den anderen europäischen Ländern die Diskussion um Europa, was bringt uns das, was ist, es ist ein großes Friedensprojekt, aber es ist eben auch ein großes ökonomisches Projekt. Und dass man diese Diskussion auch wieder voranstellt und dass man hoffentlich den Europawahlkampf im besten Sinne dafür nutzt, wieder auch mit den eigenen Bürgern ins Gespräch zu kommen.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was Ost und West trennt, auch im Verständnis, im Bewusstsein. Ist dieses Bewusstsein für Europa im Osten das gleiche wie im Westen?
Nein, da gibt's auch Unterschiede, wie an vielen anderen Stellen auch. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass die meisten Ostdeutschen tatsächlich auch in diesem Europa, in der Freizügigkeit, in der Reisefreiheit einen ganz besonderen, was ganz besonderes Positives sehen. Denn wir haben vor 30 Jahren uns die Reisefreiheit selber erkämpft. Der Mauerfall war ja sozusagen für uns der Start der Reisefreiheit, und mit Europa und dem Euro hat sich das Ganze natürlich für uns alle verbessert, auch was Arbeiten angeht, und das ist gut so.
Im Élysée-Vertrag 63 gab es dann Städtepartnerschaften, die werden immer als Beispiel genannt. Mhm. Wenn Sie jetzt auf Ihren kleinen Ort in Thüringen gucken, was kriegen Sie denn mit von dem Élysée-Vertrag?
Naja, der große Élysée-Vertrag liegt jetzt nicht im Rathaus aus, das ist nicht die Frage, aber selbstverständlich hat Europa Auswirkungen auch in meinem kleinen Schleusing. Das sind bestimmte Vorschriften, die einen auch an der einen oder anderen Stelle nerven, und da sollte sich auch die Europäische Union zurücknehmen. Das sind aber eben auch die positiven, wenn ich beispielsweise im ländlichen Raum ist das wichtig, an landwirtschaftliche Fragen denke, oder auch für die kleinen und mittleren Unternehmen sind europäische Fragen ja auch ganz wichtig, und das ist im Großen wie im Kleinen so.
Ihr nächster Termin sieht wie aus?
Mein nächster Termin, oh Gott, am Wochenende ist die Klausur des Forum Ostdeutschland der SPD, und wir werden dort zusammenkommen und auch über die Zukunft der ostdeutschen SPD beraten.
Die Wiederauferstehung der Partei, die sie so dringend nötig hat. Ich sage danke für den Besuch in SWR 1 Leute, Iris Gleike.
Ich danke Ihnen.
Eins gehört. SWR